ARD. Das Wissen.
Wie finanzieren sich Moscheegemeinden in Deutschland? Die Frage nach dem Geld ist wichtig, denn dabei geht es auch darum, welchen Islam wir hierzulande unterstützen oder bekämpfen wollen. Im Gegensatz zu den beiden großen Kirchen beziehen Moscheegemeinden in Deutschland kein Steuergeld. Das liegt auch daran, dass sie sich unterschiedlich organisieren. Von der liberalen Moschee bis hin zu islamistischen Netzwerken mit ausländischen Geldgebern, etwa aus Saudi-Arabien, Kuwait oder Katar. Einige Moscheen haben mit salafistischen TikTok-Influencern ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Doch der Großteil der Moscheen in Deutschland steht nicht im Verdacht, extremistische Inhalte zu fördern. Die meisten Moscheen wollen Orte des Gebets sein, der Bildung und der Integration. Doch dafür brauchen sie Geld.
Wie sich Moscheen finanzieren? Privatspender, Auslandsgelder, Influencer. Von Josef Römel.
Es ist ein Freitag Ende November 2024 im deutschsprachigen Muslimkreis in Weiden. Aus Lautsprecherboxen schallt der Gebetsruf. Die Gläubigen kommen zum Freitagsgebet. Imam Maher Keder führt durch die Moschee. 300 Quadratmeter für ein Büro, separate Gebetsräume für Frauen und Männer sowie eine Küche.
Ja, es ist gemietete Räume. Vielleicht kommen wir später zum Moschee bauen oder Moschee kaufen, aber es momentan ist eine gemietete Räume. Der kostet am Monat ungefähr 2000 Euro. Die Hauptfinanzquelle ist Mitgliedsbeiträge. Jede Mitglied zahlt ungefähr 20 Euro.
Maher Keder ist Imam im Ehrenamt. Seine Moschee gibt es seit 1993. Eine von schätzungsweise rund 2500 Moscheen in Deutschland. Viele davon sind auf der Suche nach geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten. Langsam treffen in Weiden alle Gläubigen zum Freitagsgebet ein. So viele, dass der Platz kaum noch ausreicht. An der Wand des Gangs, der alle Räume miteinander verbindet, hängt eine verschlossene Spendenbox mit Schlitz. Auf einem Tisch davor steht ein weißer Teller, der ebenfalls für Spenden bereit liegt. Später, nach dem Gebet, öffnet Imam Kede die Spendenbox.
Haben Sie gesehen?
Nichts.
Null.
Aber hier auf dem Teller lag was.
Ja, am Teller ist es... Ja. Es ist wirklich.
Wie viel sind es?
20 Euro vielleicht.
20 Euro?
Ja, wenn überhaupt noch 20 Euro, glaube ich. Es ist ein 10-Euro-Schein und zwischen Cent und Euro und ein paar Münzen, 2 Euro, glaube ich, werden die 20 Euro nicht überschritten. Oder vielleicht schon, ja, 20, 25 maximal, wenn man das alles zusammenzählt. Entschuldigung, was ich sage, das ist reit für Klopapier. Unser Hausmeister, der kommt vielleicht gar nicht in die Kasse rein. Der geht mit dem Netto und kauft sich praktisch Klopapier für den nächsten Freitag.
So wie Maher Keder geht es vielen Imamen in Deutschland. 2023 wurde eine Studie des Zentrums für Türkei-Studien und Integrationsforschung in Essen veröffentlicht. Diese Studie befasst sich mit den Angeboten und Infrastrukturen der muslimischen Gemeinden in Deutschland, einschließlich der alevitischen. Gefördert wurde sie von der Deutschen Islamkonferenz. Laut Studie finanzieren sich Moscheegemeinden überwiegend durch Spenden, ehrenamtliche Arbeit und Mitgliedsbeiträge. Nur knapp jede 10. Gemeinde erhält öffentliche Fördermittel von Kommune, Land oder Bund. Diese Finanzierungsproblematik wird am Beispiel der Moschee in Weiden deutlich. Der Weidener Imam hebt hervor, dass eine Moscheesteuer, ähnlich der Kirchensteuer, eine hilfreiche Lösung darstellen würde. Denn viele Besucher seiner Moschee, vor allem Flüchtlinge im Asylverfahren, können sich kaum Spenden leisten. Dies in Verbindung mit der angespannten wirtschaftlichen Lage in Deutschland erschwere die Finanzierung erheblich, so Keder. Daher müssten auch wohlhabendere Unterstützer manchmal zusätzlich etwas beisteuern.
Wir kommen auch mehrere Monate in Rotzahlen und dann werden praktisch von einer, zweiter Mitglied, okay, was fehlt euch dieser Monat? Fehlt uns 500 Euro? Okay, hier ist 500 Euro. Wir haben auch hier eine gute ausgebildete Leute, Ingenieure, Ärzten auch dabei, Fachärzten, die etwas Komfort haben.
Imam Maher Keder hat seine Ausbildung am Islamkolleg in Osnabrück absolviert. Das Kolleg wurde von muslimischen Verbänden sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Theologie und Wissenschaft gegründet. Es hat das Ziel, deutschsprachiges religiöses Personal wie Imame praktisch und theologisch für Moscheegemeinden in Deutschland auszubilden. Das ist notwendig. Laut der von der Islamkonferenz geförderten Studie gibt es rund 2200 Imame in Deutschland. Viele davon seien im Ausland sozialisiert worden. Zitat:
Mit der Konsequenz geringer Deutschkenntnisse und eines großen Fortbildungsbedarfs. Dennoch machen sich die neuen Ausbildungsmöglichkeiten für Imame und Predigerinnen in Deutschland langsam in den Gemeinden bemerkbar.
Imam Maher Keder ist Integration besonders wichtig. Denn Desintegration werde von Extremisten und Antisemiten ausgenutzt. Antisemitismus ist deutlich spürbar seit dem 7. Oktober 2023, als die Hamas Israel überfiel und mehr als 1000 Menschen tötete. Auch Islamisten streuen seitdem über soziale Netzwerke viel Judenhass. Keder will der negativen Stimmung entgegentreten. Gemeinsam mit einem Rabbiner engagiert er sich in einem Antisemitismusprojekt an Schulen. Er betont, dass die Mehrheit der Muslime nicht extremistisch ist. Seriosität ist ihm dabei besonders wichtig. Und deshalb sieht er es kritisch, wenn unklar ist, woher Gelder stammen und welche Ziele die Geldgeber verfolgen. Insbesondere Finanziers aus der Türkei sowie aus Golfstaaten wie Katar, Saudi-Arabien oder Kuwait stehen seit Jahren unter dem Verdacht, einen politischen Islam zu fördern. Einen, der Extremismus begünstigt und die Demokratie ablehnt. Vor diesen Entwicklungen warnt auch der Islamexperte Eren Güvercin. Als Muslim und Gründer der Alhambra-Gesellschaft, die innermuslimische Debatten fördern möchte, setzt er sich unter anderem mit der Frage auseinander, wie sich Moscheen finanzieren.
Es ist schwierig natürlich, nur mit Mitgliedsbeiträgen die Moscheearbeit zu stemmen und sozusagen die Dienstleistungen, die man dort anbietet, irgendwie vernünftig umsetzen zu können. Viele Moscheegemeinden sind da vielleicht nicht in der Lage und greifen dann eben zurück auf diese Finanzierungen, die es aus dem Ausland gibt. Das können Stiftungen sein, die eine gewisse Staatsnähe haben aus dem arabischen Golf oder eben die türkische Religionsbehörde Diyanet oder auch andere.
Wer Geld gibt, der will auch mitreden, sagt Eren Güvercin. Nicht jede Gemeinde sei sich bewusst, welche Folgen so ein Deal haben könne.
Das kann so weit gehen, dass man die religiöse Lehre, die vielleicht in diesen Gemeinden stattfindet, beeinflussen will, dass man bei der Auswahl des Imams ein Wörtchen mitreden will oder auch eine gewisse politische, ideologische Agenda ist immer in der Regel halt auch mit der Finanzierung verknüpft. Und da, glaube ich, brauchen wir viel mehr Sensibilität und auch ein Auge darauf, wer finanziert was und aus welchem Interesse heraus macht er das.
Mit rund 900 Moscheegemeinden ist die türkische DİTİB der größte Islamverband in Deutschland. Organisatorisch ist die DİTİB an die staatliche türkische Religionsbehörde Diyanet angebunden, die auch die Imame stellt. Laut Bundesinnenministerium sind derzeit etwa 925 solcher Imame in deutschen DİTİB-Moscheen tätig. Wird auf diese Weise Extremismus gefördert? Und wie groß ist die Abhängigkeit von der Türkei wirklich? Auf Anfrage von Das Wissen teilt die DİTİB mit, dass man einen reflektierten Zugang zu islamischen Quellen biete und damit ein Bollwerk sei gegen radikale Strömungen. Und?
Die Verbindung zum Religionspräsidium Diyanet beschränkt sich auf die religiöse Ausrichtung in inhaltlicher Hinsicht und die Aussendung von Imamen, wobei letzteres sukzessive nach Deutschland verlagert wird.
So soll die Entsendung türkischer Imame in den kommenden Jahren schrittweise beendet werden, wie das Bundesinnenministerium bereits im Dezember 2023 ankündigte. Zusätzlich ist geplant, künftig jährlich 100 Imame direkt in Deutschland auszubilden. Doch wie gut wissen die deutschen Behörden, wie sich Moscheen strukturieren und vor allem finanzieren? Experten wie Eren Güvercin kritisieren, dass es seit Jahrzehnten an staatlicher Regulierung und dem politischen Willen fehlt, sich einen Überblick zu verschaffen. Dabei verfolgen insbesondere die Golfstaaten seit langem das Ziel, ihr ultrakonservatives Islamverständnis europaweit zu verbreiten. Das bestätigt der Islamwissenschaftler Gerhard Konrad, der fast 30 Jahre für den Bundesnachrichtendienst tätig war.
Spätestens seit den 70er Jahren, nachdem eben die Golfmonarchien so richtig zu Geld gekommen sind, über eben die Entdeckung des Öls, ist die Vorstellung, für fromme Zwecke zu spenden. Und das ist etwas, was im Islam, auch was ja auch durchaus gar nicht verwerflich ist, ja, was im Islam aber sehr verbreitet ist, die Sadaqa, das heißt die freiwillige Spende für wohltätige Zwecke. Für die Mission und der Missionsgedanke im Islam, im traditionellen, im frühen Islam auch schon, ist natürlich ein ganz verbreiteter. Denn ja, Da'awa, also die Einladung, ich strecke meine Hand aus und sage, Bruder, Schwester, komm und schließe dich uns an im wahren Glauben. Das ist mehr oder minder die friedliche Form der Mission.
Gerhard Konrad betont, dass das islamische Verständnis in den Golfstaaten vor allem durch den Salafismus geprägt ist. Eine Strömung, die auf eine besonders strenge Auslegung des Islam abzielt. Der Wahhabismus, der in Saudi-Arabien vorherrscht, ist mit dem Salafismus verwandt und gilt als besonders konservativ. Diese ultrakonservative Interpretation wird von westlichen Sicherheitsbehörden oft mit Extremismus in Verbindung gebracht, da sie radikale Ideen und eine Ablehnung westlicher Werte fördert.
Dass eine Rückkehr zu den Bräuchen und zu den Verhaltensweisen der Altvorderungen, das ist ja eben As-Salaf, As-Saleh, die einzige Möglichkeit sei, als guter Muslim erfolgreich in dieser Welt zu leben. Das Phänomen haben wir seit Jahrzehnten in Nahmittelost und in anderen Teilen der islamischen Welt und durch die massive Zuwanderung von vielen Muslimen wiederum aus aller Welt haben wir das auch in Europa, nicht nur in Deutschland. Und das Problem ist natürlich, dass diese Forderung, wenn sie politisch operationalisiert werden soll, gegen grundsätzliche Normen der Aufenthaltsstaaten verstößt.
Wie das Weltbild der Salafisten aussieht, werde immer wieder deutlich. Auch in Deutschland, so Konrad.
Erst einmal Ablehnung von interreligiöser Toleranz und eines Zusammenlebens zwischen den Konfessionen. Wenn Sie heutzutage die aktuelle Antisemitismus-Diskussion sehen, haben Sie hier einen ganz klassischen Fall. Antisemitismus aus den alten Auseinandersetzungen, die Mohammed mit den Juden auf der arabischen Halbinsel hatte. Nicht? Die ganzen Invektiven tötet die Juden, wo immer sie findet und all die ganzen, und die Juden sind wie Hunde und Schweine etc. Das finden Sie leider Gottes in der damaligen Auseinandersetzung.
Wer trägt, etwa über Spenden oder Stiftungsgelder, konkret dazu bei, dass eine solche Ideologie auch heute mitten in Europa Anklang findet? Deutsche Sicherheitsbehörden warnen seit Jahren vor Nichtregierungsorganisationen aus den Golfstaaten, die ein antidemokratisches Weltbild verbreiten. Ein entsprechendes Papier deutscher Sicherheitsbehörden aus dem Jahr 2016, welches das Wissen vorliegt, ist laut Sicherheitskreisen nach wie vor aktuell. Darin heißt es wörtlich, dass
eine zunehmende Vernetzung großer salafistischer Missionierungsorganisationen aus den arabischen Golfstaaten mit Salafisten in Europa und Deutschland stattfindet. Die arabischen Missionierungsorganisationen stammen insbesondere aus Kuwait, Katar und Saudi-Arabien. Sie haben offiziell den Status von Nichtregierungsorganisationen, sind jedoch vielfach eng mit den staatlichen Stellen ihrer Herkunftsländer verbunden. Sie verfolgen eine langfristig angelegte Strategie der Einflussnahme und gehen dabei teilweise gemeinsam vor. Sie entsenden unter anderem salafistische Prediger und finanzieren Moscheen und Schulungseinrichtungen.
Wie stehen Kuwait, Saudi-Arabien und Katar dazu? Eine Anfrage an die jeweiligen Vertretungen in Deutschland bleibt unbeantwortet. Besonders Saudi-Arabien sorgte kürzlich für Schlagzeilen, da eher westliche Lebensweisen zunehmend in der saudi-arabischen Gesellschaft Einzug halten. Sogar DJ-Konzerte sind mittlerweile möglich, wie Videos auf der Plattform X von entsprechenden Events zeigen. Dabei gelten westliche Musikrichtungen wie elektronische Tanzmusik eigentlich als unvereinbar mit den konservativen religiösen Werten des Landes. Islamwissenschaftler Konrad möchte die aktuelle Entwicklung nicht kleinreden, bleibt aber skeptisch. Zwar halte sich der saudische Staat inzwischen möglicherweise in religiösen Fragen zurück, Doch die ultrakonservative Bewegung sei im Land nach wie vor stark. Auch die anderen Golfstaaten, so Konrad, seien aktiv an der Mission beteiligt, die als Dawah bezeichnet wird, einer gezielten Bemühung, den Islam zu verbreiten.
Natürlich haben alle Religionsministerien in dieser Region, denn Dawah ist ja ein ganz normaler, eigentlich auch normativ vorgegebener Staatszweck. Wenn sie sich als islamisches Staatswesen definieren, dann haben sie ja letzten Endes auch den Auftrag zur Förderung des Islam.
Eine Entwicklung, die Behörden bekannt ist. Aber wie viel Geld in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Ausland in deutsche Moscheen geflossen ist, dazu kann das Bundesinnenministerium auf Anfrage keine Angaben machen. Zitat:
Eine gesetzliche Pflicht zur Offenlegung ausländischer Finanzierung von Vereinen oder weiteren Personenzusammenschlüssen in Deutschland besteht nicht. Daher liegen uns keine systematischen Erkenntnisse vor.
Trotzdem versuchen sich die deutschen Behörden in dieser Blackbox einen Überblick zu verschaffen. Ein Beispiel ist die Maßnahme des Auswärtigen Amtes. Die Golfstaaten bzw. die Nichtregierungsorganisationen dieser Länder werden seit 2018 dazu ermutigt, ihre Geldflüsse nach Deutschland offenzulegen. Aber nach Informationen von Das Wissen hat sich nur Kuwait dieser freiwilligen Initiative angeschlossen. Islamwissenschaftler Gerhard Konrad sieht das kritisch.
Die Transparenzoffensive basiert ja auf freiwilliger Grundlage. Und das mag in Einzelfällen auch durchaus funktionieren. Dann nämlich, wenn der Leiter eines Missionswerks oder der Leiter eines islamischen Zentrums in diesem Punkt in der Tat das Interesse daran hat, transparent und rechtlich unangreifbar in Deutschland zu sein. Wenn das so wäre oder sein sollte, dann funktioniert das. Aber das sind natürlich im Zweifel nur die wenigeren. Ja, alle anderen werden sich durch solche Albernheiten, sage ich jetzt mal, werden sich natürlich durch nichts abhalten lassen. Es ist noch nicht mal staatlicher Zwang dahinter. Ne? Und umgekehrt möchte man ja seiner Vorstellung von Mission zum Durchbruch verhelfen.
Wie wollen die Behörden das Problem lösen? Mit dem 31. Oktober 2024 wurde im Bundesverfassungsschutzgesetz der bisher notwendige Bezug zu Gewalt und Hetze für Finanzermittlungen gestrichen. Seither wird stattdessen das Gefährdungspotenzial von Bestrebungen berücksichtigt. Das bedeutet, dass auch Gruppen oder Personen überwacht werden können, die nicht nur durch Gewalt oder Volksverhetzung auffallen, sondern auch durch ihre Methoden und ihre gesellschaftliche Einflussnahme eine Gefahr darstellen. Auf Anfrage von Das Wissen hat das Bundesinnenministerium, kurz BMI, weitere Ideen. Die Abfrage von Kontostammdaten, also die Frage, wem ein bestimmtes Konto gehört, sollte laut BMI einfacher gestaltet werden. Außerdem, so der Vorschlag, sollten auch moderne Finanzdienstleister wie PayPal oder Anbieter von Kryptowährungen in solche Finanzermittlungen einbezogen werden können. Es bleibt abzuwarten, ob solche Ideen mit der neuen Bundesregierung zur Disposition stehen oder konsensfähig sind. Klar ist, solche Maßnahmen scheinen notwendig. Denn die Gegenseite schläft nicht. Ein immer größerer Schwerpunkt deutscher Verfassungsschützer sind sogenannte salafistische Influencer, Prediger mit einer großen Reichweite im Netz. Insbesondere ultrakonservative Salafisten haben YouTube, TikTok und Instagram für sich entdeckt. Auch für Moscheen sind diese Influencer eine gute Einnahmequelle, so Islamexperte Eren Güvercin.
Die haben eine enorme Reichweite und die Moscheen, die einen gewissen Bezug zu diesem salafistischen Spektrum haben, sehen wiederum in diesen salafistischen Influencern ein Instrument, um indem sie, wenn sie sie in die Moschee einladen, sie die Hoffnung haben, dass die Jugendlichen wie in diese Moschee dann halt auch hinziehen. Und wenn sie wirklich Veranstaltungen in den Moscheen machen, dann ist es rappelvoll.
So können Jugendliche für extremistische Ansichten geködert werden. Die Geschichte eines solchen salafistischen Influencers ist eng mit der Münchner El-Salam-Moschee verknüpft. Eine Moschee, die der bayerische Verfassungsschutz als salafistisch einstuft.
Wir sagen, die Frau darf arbeiten, sei es aus finanziellen Gründen oder...
Ibrahim El-Azazi hat tausende Anhänger im Netz, gilt als Influencer auf TikTok, YouTube und Instagram. Er beantwortet Fragen kurz und einfach, vor allem Glaubensfragen. aber er spricht auch über persönliche Dinge. Zum Beispiel Anfang Dezember 2024, kurz nach dem Tod des Imams der El-Salam-Moschee.
Noch eine Sache, die heute für mich vor allem und für viele Muslime in Süddeutschland eine große Bedeutung hat. Und zwar Sheikh Abu Ayyub, der Imam der El-Salam-Moschee in München, ist heute gestorben. Der für mich, um ehrlich zu sein, wie ein Vater war und der für mich in meiner Laufbahn eine große Rolle gespielt hat.
El-Azazi macht seine ersten Schritte in der El-Salam-Moschee und ist für sie nach wie vor ein wichtiges Aushängeschild. Jemand, der antidemokratische und frauenfeindliche Botschaften verbreitet. So sagt es der Bayerische Verfassungsschutz. Und diesen Eindruck erwecken die Videos in der Tat. Wenn er zum Beispiel die vom IS verfolgte religiöse Gruppe der Jesiden als Teufelsanbeter bezeichnet oder hinterfragt, ob es Frauen erlaubt sein sollte, Motorrad zu fahren. El-Azazi geht offensichtlich davon aus, dass gläubige Frauen voll verschleiert sind.
Ist es unter realistischen Bedingungen möglich, als Frau Motorrad zu fahren? Das ist eher unwahrscheinlich. Also dass eine Frau mit kompletter Verschleierung und langen Kleidern und so weiter das Motorrad fährt und dabei nicht irgendwie entblößt wird, das ist sehr schwierig. Aber wenn, dann ist das Fahren selber natürlich nicht verboten.
Der Salafismus ist eine Ideologie, die die Freiheit von Frauen extrem einschränkt. Radikale Ansichten, die ein Großteil der Muslime in Deutschland nicht vertritt, die aber medial immer wieder für große Aufmerksamkeit sorgen. Der Prediger Marcel Krass weiß, wie Influencer wie El-Azazi ticken. Er hat sich selbst jahrelang in der Salafistenszene bewegt. Im Interview entkräftet er die Ausführungen El-Azazis.
Also man kann in bestimmten Bereichen, wo es, sag ich mal, um wie verrichte ich zum Beispiel das Gebet, kann ich problemlos auch ein Buch von irgendeinem Land nehmen, von Saudi-Arabien, das ist eine harmlose Sache. Was allerdings das gesellschaftliche Leben betrifft, die tägliche Praxis, sage ich immer den Leuten, sie sollen sich an Gelehrten orientieren, die aus dem Kulturkreis stammen, aus dem sie kommen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Sonst bekommen sie manchmal sehr schräge Antworten auf Fragen, wo sie merken, okay, jemand weiß gar nicht, in welcher Situation wir uns hier befinden.
Marcel Krass distanziert sich seit 2 bis 3 Jahren zunehmend von der Szene. Dafür erntet er immer wieder Kritik aus deren Reihen. Dennoch tritt er weiterhin in Moscheen auf und erfreut sich großer Beliebtheit. Auf Instagram folgen ihm rund 152.000 Menschen. Heute betont er, dass er nicht mehr spalten, sondern seine Religion erklären und frühere Fehler vermeiden möchte.
Womit ich nichts anfangen kann, sind diese kurzen TikToks, Frage-Antwort-Dinger, die 11 Sekunden lang sind und wo ich ein Thema, wo früher vielleicht ein Buch drüber geschrieben wurde, halt in so einer kurzen Zeitspanne abarbeite.
Salafistische Influencer sind längst ein eigener Geschäftszweig. Mit ihren Auftritten bringen sie Moscheen Einnahmen, fungieren aber gleichzeitig als Auffangbecken für Jugendliche, die den Moscheebesuch meiden, sagen Experten wie der Islamwissenschaftler Gerhard Konrad. Deutsche Sicherheitsbehörden und Fachleute schätzen, dass einige dieser Prediger Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Euro verdient haben könnten. Konkrete Zahlen nennt das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Anfrage nicht, erklärt jedoch:
Salafistische Prediger und Influencer finanzieren sich, anders als typische Influencer, nicht hauptsächlich über die Erstellung von Social-Media-Inhalten und Einnahmen aus Influencer-Marketing. Stattdessen betätigen sich salafistische Akteure zum Beispiel als religiöse Reisebegleiter oder organisieren Kongresse oder ähnliche Veranstaltungsformate.
Allgemein stellen Verfassungsschützer fest, dass sich diese salafistischen Akteure ökonomische Strukturen geschaffen haben, um ihre Missionierungsaktivitäten zu finanzieren.
In Deutschland existieren in dem Kontext zahlreiche salafistische Unternehmen, deren Angebote und Dienstleistungen nach eigenen Angaben halal, also zulässig sind. Dazu zählen neben Schnellrestaurants, Ladengeschäften und Online-Shops, die spezielle Szene-Utensilien vertreiben, auch Anbieter von Pilgerreisen. Diese kostenpflichtigen Pilgerreisen werden dann häufig in Kooperation mit bekannten salafistischen Predigern angeboten, die als religiöse Reisebegleiter und Werbeträger fungieren.
Imame wie Maher Keder aus Weiden lehnen derartige undurchsichtige Geschäftsmodelle ab. Stattdessen würde er eine Moscheesteuer bevorzugen, die ähnlich wie die Kirchensteuer funktioniere, sagt Keder. Das Bundesinnenministerium BMI teilt mit, dass eine solche Steuer theoretisch bereits rechtlich möglich ist. Um eine Moscheesteuer einführen zu können, müsste eine muslimische Religionsgemeinschaft den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erhalten. Aktuell gibt es laut BMI muslimische Verbände wie die Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland oder die Alevitische Gemeinde, die diesen Status besitzen, aber trotzdem keine Moscheesteuer erheben. Die Einführung einer Moscheesteuer könnte aufgrund der rechtlichen Hürden kompliziert werden, da die islamischen Gemeinschaften in Deutschland bislang nicht in der gleichen Weise strukturiert sind wie die katholische oder die evangelische Kirche. Weniger kompliziert ist dagegen, liberale Moscheestrukturen zu fördern. Das geht etwa über die Ausbildung der Imame. Um sich weiterzuentwickeln, hat Maher Keder die Imamausbildung in Osnabrück absolviert. 2023 war er einer von 26 Absolventen. In der Ausbildung sei es nicht allein um religiöse Aspekte gegangen, erzählt er.
Soziale Arbeit, Gemeindepädagoge, Seelsorge, politische Bildung. Das sind eine Fächer, die Flechtfächer, die vielleicht in unserer Religionsausbildung im Ausland niemals davon gewusst. Und das ist die vorteilhaft von der Imam-Ausbildung Deutschland.
Für ihn ist die Ausbildung eine wertvolle Unterstützung seiner Arbeit. Die Förderung eines liberalen Islam ist entscheidend für das friedliche Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft. Ein solcher Islam, der sich klar von extremistischen Auslegungen abgrenzt, bietet Raum für offene Diskussionen und schafft Vertrauen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Eine zentrale Voraussetzung hierfür ist die Aus- und Weiterbildung von Imamen und anderen religiösen Akteuren. Die von der Deutschen Islamkonferenz geförderte Studie empfiehlt, entsprechende Angebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende der Gemeinden auszubauen und gezielt zu vermitteln. Dafür sind jedoch ausreichende finanzielle Mittel notwendig, sowohl für die Moscheen als auch für die Weiterbildungsprogramme. Der Staat ist hierbei gefragt, nicht nur finanzielle Unterstützung bereitzustellen, sondern auch sicherzustellen, dass undurchsichtige Geldgeber aus dem Ausland keinen Einfluss auf die Ausbildung und Aktivitäten von Imamen nehmen können. Nur so lässt sich ein Islam fördern, der sich konstruktiv in die Gesellschaft einbringt und demokratische Werte stärkt.
Das Wissen.
Wie sich Moscheen finanzieren, von Josef Römel. Sprecherin Chiara Kliner, Redaktion Lukas Meyer-Blankenburg. In ihrem Kampf gegen eine offene, demokratische Gesellschaft schließen einige Islamisten ungewöhnliche Allianzen. Mehr darüber erfährst du in dieser Folge von Das Wissen – Islamisten und Rechtsextreme – gemeinsam gegen die Demokratie. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.